Reihe Sprechstunden mit dem eigenen Ich. Ich heiße Sie als Pastor dieser Kirchengemeinde herzlich dazu willkommen. Unsere Kirche stellt der Liga Leben und Gesundheit diese Räumlichkeiten für diese Serie zur Verfügung. Die Liga Leben und Gesundheit ist ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, einen gesunden Lebensstil für die Bevölkerung rüberzubringen, zu transportieren, dass unser Leben mehr Lebensqualität gewinnt. Als Sprecher begrüße ich dazu Herrn Raimund Fuchs, Seelsorger, Ehe- und Familienberater, ein Mann mit viel Erfahrung, Erfahrung mit Vorträgen, Erfahrung in der Seelsorge, im Einzelgespräch. Und ich freue mich, dass er hier zu uns nach Bregenz gekommen ist, um uns hier tiefer einzuführen in eine Thematik, die unser Innerstes betrifft. Herzlich willkommen.
Dankeschön für das Willkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich dieses Seminar hier auch in Bregenz halten kann. Und ich darf Sie auch von mir, von meiner Seite aus, herzlich willkommen heißen. Das Top Life Center ist ein Teil eines Netzwerkes, und wir arbeiten mit der Liga Leben und Gesundheit zusammen und wir möchten gerne dieses Thema Sprechstunden mit dem eigenen Ich. Es ist ein besonderes Seminar auch hier in Bregenz Ihnen ans Herz legen. Es geht darum, dass das Top Life Center im Dienste der Menschheit steht. Wir möchten den Menschen Hilfen anbieten, was Ehe, Familie, Erziehung, Gesundheit betrifft. Und da arbeiten wir mit der Liga Leben und Gesundheit sehr eng zusammen. Es kann also sein, dass in der nächsten Zeit irgendjemand vom Top Life Center an Ihre Türe klopft und Ihnen die Unterlagen, die Literatur vorstellt. Und ich möchte Sie ermutigen, lassen Sie ihn herein, hören Sie sich das an, lassen Sie sich diese Unterlagen einmal ganz bewusst vorführen. Es ist wirklich eine große Hilfe. Vielleicht haben Sie schon den Besuch bekommen und deshalb sind Sie erst hier. Auf alle Fälle möchte ich Sie ermutigen, dass gerade diese Literatur, die so begleitend diese Seminare unterstützen, auch draußen am Büchertisch zu begutachten sind. Vielleicht ein bisschen etwas Persönliches, damit Sie mich ein bisschen kennenlernen. Vielleicht kennt mich ja der eine oder andere schon von einem anderen Seminar aus Bludenz, glaube ich. Gell? Ich freue mich sehr, dass Sie auch wieder hier sind. Ich bin jetzt mit meiner lieben Frau 33 Jahre verheiratet. So haben wir früher ausgeschaut. Sie glauben es nicht, aber das bin ich auch. Und wir haben zwei liebe Kinder. Und zwar die Tochter Danja, die ist jetzt 32 Jahre alt. Und mein Sohn oder unser Sohn Manuel, der ist jetzt 30 Jahre alt. Und wir waren ganz überrascht. Jetzt war er in Südafrika über Weihnachten und wie er nach Hause gekommen ist, da hat er uns gezeigt seinen Ring. Er ist also jetzt verlobt. Unsere liebe Tochter ist schon 10 Jahre verheiratet mit ihrem lieben Mann Mario van Herwaden. Sie sind ein glückliches Ehepaar und leben in Wien. Und der Sohn hat uns jetzt beglückt mit der zukünftigen Schwiegertochter, die auch eine Deutsche ist, aber in Südafrika zu Hause ist. Und so sind wir eine glückliche Familie. Wir und ich persönlich helfen gerne aus dieser Praxis heraus und erzählen auch manches aus unserer persönlichen Erfahrung, denn wir wissen also schon etwas, weil wir es selber auch persönlich ausleben und erleben. Vielleicht ein bisschen etwas zum Seminar. Es ist ein Auszug aus eigentlich 10 Abenden, die ich vorbereitet habe zu diesem Thema. Es geht darum, dass wir den Menschen in seiner Persönlichkeit ansprechen möchten. Jeder möchte sich entwickeln, jeder möchte eine Persönlichkeit sein und auch ein persönliches Wesen sein, nicht gegängelt und geleitet sein von anderen. Jeder möchte Wellness erleben und ich habe da von diesem Zukunftsforscher, der uns hier sehr gute Ideen gegeben hat, einige herausgenommen. Matthias Horx ist Futurologe und er sagt, dass wir jetzt in einem Zeitalter leben, das vom Wellness zum Selfness geht. Wellness ist bekannt, jeder weiß das. Er möchte gerne entspannen und Gesundheit und Kraft schöpfen. Aber was nützt es, wenn ich in einer Wellness-Oase mich entspanne, wenn ich mit mir selber nicht zu Rande komme? Wenn ich Probleme mit mir selber habe oder mit meinem Partner? Und jetzt ist es so, dass man weiß, dass in dem Augenblick, wo man Selfness, ist ein gut deutsches Wort für Persönlichkeit, für uns selber, wenn wir mit uns selber zu Rande kommen, dann werden wir sehen, werden wir auch mehr und mehr von Wellness etwas haben und es auch genießen können. Und deshalb ist dieses Seminar im Prinzip ein Selfness-Seminar. Es geht um uns selber. Und Sie werden sehen, wenn wir diese Abende ein bisschen miteinander teilen, es wird schon einiges an uns, gefordert werden. Es geht letztlich um uns selber. Denn manche möchten gerne, dass sich die anderen ändern, aber letztlich beginnt das Ganze bei uns. Arbeit an uns selber. Es geht darum, aus unserem Leben etwas zu machen, und Sie werden merken, es ist eine ganz schöne Arbeit, die wir da haben. Lebenseinfach Strategien wollen wir anbieten, wir wollen zeigen, dass man tatsächlich es ein bisschen einfacher hat, wenn man auf das eine oder andere Acht gibt und man gewisse Probleme bewältigen kann und letztlich dann auch glücklich sein wird. Es geht auch darum, dass man frei von diesen Einflüssen ein bisschen wird oder freier wird. Man möchte ja nicht gelebt werden, man möchte selber der Herr in seinem eigenen Schiff sein und sein Leben selber gestalten. Und das ist eben der Sinn des Seminars hier, dieser Abende, heute bis am Samstagabend. Es geht um ganzheitliches Lebensunternehmen. Es geht darum, dass wir also Leib, Seele und Geist beachten. Und da wird es auch sein, dass wir manche philosophischen Glaubensfragen ansprechen. Es geht einfach darum, dass wir erkennen, Gesundheit ganzheitlich ist sehr wichtig heute. Ich habe hier ein kleines Gedicht bekommen von einem Teilnehmer, der bei der letzten Seminare dabei war. Und ich möchte Ihnen das nicht vorenthalten, denn es drückt das aus, was auch mein Wunsch ist. Wir sprechen nicht mehr über das, was uns wirklich berührt. Wir zeigen einander nicht mehr, was uns zutiefst beschäftigt. Wir haben es verlernt, einander zärtlich zu begegnen. Wir hüten uns, offen und ehrlich zu sein. Wir vermeiden es, Konflikte auszutragen. Wir erfahren immer öfter, dass wir einander nicht mehr verstehen. Wir spüren, dass unsere Liebe schwindet. Das Wasser steht uns bis zum Hals, doch wir wehren uns nicht. Jetzt ist es Zeit. Ich will jetzt ruhig werden, trotz Lärm und Hast. Mich selbst sehen, trotz aller Leitbilder. Mich neu wahrnehmen, trotz aller Enttäuschungen. Mich ganz annehmen, trotz aller Zweifel. Zu mir stehen, trotz aller Probleme. Auf die Stimme meines Herzens hören und Ja sagen zum Leben. Das ist eigentlich auch der Sinn, ganz kurz umrissen, dieses Seminars. Es geht um Sie, es geht um mich, es geht um uns, um unsere Persönlichkeit. Der Mensch ist ein äußerst komplexes Wesen. Es geht also darum, dass wir letztlich erkennen, dass der Mensch in einer Weise ein äußeres Wesen ist und auch ein inneres Wesen ist. Das heißt also, es geht darum, dass wir nicht nur unser Äußeres beachten, sondern besonders auch unser Inneres. Man nennt das das seelische Leben. Wir tauchen ein in das Geheimnis der Seele und auch in das Geheimnis des Geistes des Menschen, denn Leib, Seele und Geist machen ja den Menschen aus. Und wir werden auch über das moralische Empfinden sprechen, und wenn wir diese Gebiete betreten, dann wollen wir sie wirklich ganz besonders ehrfurchtsvoll betreten, denn wir wissen, oft haben wir uns zurückgezogen, oft haben wir eine Mauer aufgebaut, weil wir seelisch enttäuscht worden sind, verletzt worden sind, und dementsprechend wollen wir uns gar nicht mehr so richtig öffnen, und darum ist auch oft die Beziehung erkaltet. Und wir selber sind auch oft sehr einsam in unserem eigenen Herzen. Wenn es um die Seele geht und um die Zusammenhänge zwischen Seele und Körper, dann ist nicht nur der Arzt gefragt, sondern eben auch der Seelsorger. Und deshalb werden wir hier eines versuchen, besonders vom seelsorgerlichen Standpunkt das anzugehen. Heute Abend geht es um mich persönlich und um die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Die Frage nach dem Selbstwert. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich bin davon überzeugt, dass gerade Ihr Kommen es zeigt, dass dies ein sehr aktuelles Thema ist. Vieles, was wir heute ansprechen, müssten eigentlich viele, viele in dieser Stadt hören. Ich sage, glaube ich, in Bludenz, da kam ein Teilnehmer zu mir nach dem Seminarabend und sagte: Herr Fuchs, ich bin ganz enttäuscht. Da dachte ich mir, was habe ich denn da falsch gesagt? Der ist so enttäuscht vom Seminar. Sage ich, habe ich ihm irgendetwas gesagt, was sie verletzt hat? Sagt er, nein, ich bin enttäuscht, dass nicht ganz Bludenz da sitzt. Und könnte man auch sagen, hier, nicht? Also es könnten noch mehr da sein, denn dieses Thema betrifft eigentlich alle und viele könnten noch mehr Ideen und Gedanken gewinnen, besonders deshalb, weil man mit sich selber oft nicht mehr zurande kommt. Ich weiß nicht, wie geht es denn Ihnen, wenn Sie sich so in den Spiegel schauen, am Morgen, und die Person, die da aus dem Spiegel Ihnen entgegenblickt, können Sie da schön sagen, ich freue mich, dass du da bist, schön, dass es dich gibt. Vielleicht finden Sie sich in dem Satz da wieder, nicht? Manche sagen, ich kann mich selber nicht ansehen. Da zeigt man ein Foto, was, das bin ich? Ach, ich kann mich nicht mehr ansehen. Jede Woche kommen ein paar neue Falten dazu. Geht es Ihnen auch so? Oder nein, Sie sagen, nein, geht es Ihnen nicht so? Gut, dann sagen Sie vielleicht, ich bin froh, dass ich nicht mehr 20 bin, langsam gewöhne ich mich an mich selber. Vielleicht finden Sie sich in dem Satz wieder. Egal, wie es auch immer ist, jedenfalls der Selbstwert ist ein grundlegendes Thema in unserem Leben. Was wir von uns halten, beeinflusst unsere Art, wie wir reden. Was wir von uns halten, beeinflusst die Art, wie wir zuhören, wie wir reagieren, ob wir eine abwehrende Haltung haben oder ob wir Kritik aufnehmen können, fähig sind, auch mit Kritik umzugehen, ob wir uns den Kampf stellen oder zurückziehen. Es kommt darauf an, was ich von mir selber halte. Und sehr oft ist unser Problem eben darin zu sehen, weil wir mit manchen Dingen nicht zurande kommen, dass wir eigentlich das Grundproblem in uns selber finden. Wie viele hadern mit ihrem Aussehen und sind unzufrieden, weil sie sagen, ich würde gerne so sein wie der oder ich würde gerne so ausschauen wie jene. Sie sehen sich kaum in den Spiegel, höchstens nur dann, weil es notwendig ist beim Rasieren, weil sonst würde man sich ja schneiden, aber das ist das Einzige, wo man schon hineinschaut. Man möchte einfach mit sich selber kaum zu tun haben. Es gibt ein grundlegendes Bedürfnis und dieses Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Selbstachtung, nach Selbstwert. Und dieses grundlegende Bedürfnis ist so grundlegend, dass es lebenswichtig ist, dass alles andere sich wie von selber stillt und ergibt und harmonisch wird, wenn das Grundbedürfnis nach Selbstwert gestillt ist. Wird dieses Bedürfnis in rechter Weise genährt, so ist der gesamte menschliche Organismus gesund. Es ist die wahre tiefe Wertschätzung der eigenen Person. Es ist das sich selbst annehmen können, eine echte fröhliche Selbstannahme, die ein inneres Glücksgefühl hervorbringt. Es geht also darum, eine rechte Selbstachtung zu besitzen. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Einen gesunden Selbstwert, ein gesundes Selbstwertgefühl zu haben. Es geht um ein Ausgeglichensein, das letztlich auch dann den Charakter bildet. Die Selbstachtung, von der wir heute Abend reden, hat nichts damit zu tun, mit einer krankhaften Selbstbehauptung oder mit einem Egoismus oder mit einer Selbstsucht. Das will ich damit nicht ausdrücken. Das ist das andere Extrem. Sondern es geht darum, dass man sich selbst annehmen kann. Und dieses menschliche Bedürfnis heißt, ich bin froh, ich selber sein zu können. Ich bin froh, dass ich bin. Können Sie dazu Ja sagen? Ja, leider nicht alle nicken und ich weiß, es ist ein Grundproblem. Und es ist schön, dass wir hier sitzen und ich möchte Sie heute mit einigen Fakten bekannt machen, dass Sie tatsächlich eine Hilfe bekommen für Ihr persönliches Leben. Selbstliebe oder Selbstannahme ist jetzt nicht das, was oft falsch dargestellt wird. Sich selbst lieben heißt, ein Gefühl der Würde, der Zugehörigkeit, der Wertschätzung und der Angemessenheit für sich selbst zu besitzen. Alles in allem einen gesunden Sinn für Menschenwürde zu haben, Menschenachtung. Wenn man das nicht hat, kann es sein, dass man ein Fehlverhalten an den Tag legt und dann manches Mal anderen wehtut, im Seelischen, ja bis zum Körperlichen. Es geht also wirklich darum, dass man sich selbst annehmen kann. Es geht nicht um eine erhöhte Sicht von sich selbst, es geht nicht um Stolz, es geht nicht um Narzissmus, wissen Sie, was das ist? Um Selbstverliebtsein in sich selbst. Narziss war ein schöner Jüngling, so in der griechischen Sage, und er sitzt so am Teich und er schaut da in das Spiegel, in das Wasser, das spiegelt sein Gesicht wieder, und er sieht sich da drinnen und er verliebt sich in sein eigenes Bildnis. Und als Strafe wird eine Blume, so sagt die Sage. Wissen Sie, was für eine Blume das ist? Die Narzisse. Ja? In Bad Aussee gibt es sehr viele Narzissen, aber das ist nur eine Sage. Es geht also nicht um den Narzissmus in dem Sinne, dass man selbst verliebt ist in sich oder eine überhöhte Sicht von seinem Egoismus hat, sondern es geht um eine Annahme meiner selbst. Es ist ein Wertgefühl, das so wichtig ist. Der Mensch, der nicht weiß, dass er anderen etwas wert ist, geht innerlich daran zugrunde. Er vertrocknet seelisch. Wenn das Wertgefühl nicht mehr in Ordnung ist, zeigen sich Störungen im seelischen Leben. Man wird zunächst versuchen, irgendwie diesen Mangel auszugleichen. Wenn also das Selbstwert krank ist, versucht der Mensch von sich aus irgendwie Wert zu bekommen. Wie macht er das? Zum Beispiel, der Ausgleich schaut vielleicht einmal so aus, dass wenn man auf einem Gebiet nicht gut ist und von den anderen als wertlos beachtet wird, dann versucht man auf einer anderen Seite zum Beispiel es ein bisschen auszugleichen, zu kompensieren, sagt man. Man weicht auf andere Gebiete aus. Das kann sehr positiv sein, dass man sich dann in Mathematik mehr hinein vertieft, weil das eine Gabe ist, die man hat, und dann fördert man eben diese Gabe. Es kann aber auch negativ sein, dass man dann plötzlich einen Ausgleich anders schafft. Zum Beispiel das auffallende Verhalten eines Schülers, der immer im Mittelpunkt stehen möchte, der immer meint, er wäre der Beste. Das ist eigentlich nichts anderes als Mangel an Selbstwert. Oder zum Beispiel in einer anderen Weise kann es auch beim Verbrecher so sein. Es ist ein Mensch, der letztlich Mangel an Selbstwert hat. Und jetzt macht er irgendeinen ganz besonderen Blödsinn, einen Coup, und dann steht in der Zeitung, ein gewaltiges Verbrechen ist geschehen. Und er liest das dann und fühlt sich wertvoll. Und sagt sich, dass ich bin ja doch was wert. Ich kann auch was. Halt was Negatives. Oder das Posieren, nicht? Dass man anderen sich irgendwie darstellt oder sich spielt mit der Liebe des anderen und meint dann dementsprechend, na siehst du, ich bin ja doch was wert. Ich bin doch beachtet von dem anderen. Manche finden sich in einem Klatsch- und Tratschproblem wieder. Wissen Sie, dass das eigentlich ein Urproblem hat, nämlich das Problem des Mangels an Selbstwert? Wenn ich nämlich vom Nachbarn etwas weiß, was die anderen nicht wissen, dann bin ich wertvoll. Ja, dann bin ich beachtet. Was hast du gesagt? Das stimmt, das hätte man nicht gedacht. Ah, ein bisschen wertvoll, ein bisschen beachtet werde ich. Seht ihr, das ist letztlich auch wieder ein Problem, nicht von den anderen, sondern von mir selbst. Es ist das Problem des Selbstwertes. Bis hin zum Schwiegermutterproblem, kennen Sie das? Ja, da war ich mal bei der Schwiegermutter, da erzählte mir die Schwiegermutter, ach, sagt sie, ich bin jetzt überhaupt nichts mehr wert, sage ich, wieso nicht? Ja, weil meine Tochter geheiratet hat. Naja, sage ich, deshalb sind sie ja doch was wert. Na, sagt sie, jetzt darf ich meiner Tochter die Wäsche nicht mehr waschen. Ja, sie meinte also, ihr Wert läge darin, der Tochter die Wäsche zu waschen. Und als sie dann das nicht mehr konnte, natürlich reagiert sie dann dementsprechend zum Schwiegersohn und wird dann dementsprechend umgehen oder umgekehrt zur Schwiegertochter und sagt, du kochst nicht richtig, schau, wie der Bub ausschaut, so schmal, ich habe dafür besser gekocht und so weiter und so weiter. Und sie merken, letztlich ist das wieder ein Selbstwertproblem. Ja, dieser Ausgleich, diese Verhaltensweisen hängen sehr eng mit dem zusammen, wie ich von mir selber denke. Durch sie versucht der Mensch, seine geringe Selbstachtung irgendwo ein bisschen auszugleichen. Zum Beispiel mit dem clownhaften Benehmen. Es gibt Leute, die wollen immer im Mittelpunkt stehen und spielen den Kasperl. Sie reißen Possen und dann meint man eben, naja, dann wird er halt ein bisschen, oder zumindest glaubt er, er wird ein bisschen beachtet und deshalb ist er ein bisschen mehr wert. Oder die Zurückgezogenheit. Es gibt Leute, die ziehen sich sogar so weit zurück, dass sie in die Krankheit fliehen. Ist ja eigentlich nicht normal, nicht? Jeder möchte gesund sein. Aber da gibt es Leute, die sagen, ich möchte nicht gesund werden. Warum nicht? Denn wenn ich krank bin, dann kriege ich Besuch. Und dann werde ich wertgeschätzt. Dann kriege ich vielleicht ein Kärtchen und dann sagt man, du, wir wünschen dir alles Gute. Das tut gut. Das ist ein Problem, weil man selbst nicht wertgeachtet wird, seinen Wert nicht erkennt, sucht man einen Ausweg. Man sucht ihn zum Beispiel in der Zurückgezogenheit. Oder ein anderer Weg ist die Flucht in die Drogenszene. Und da gibt es verschiedene Arten von Drogen, ob das die Zigarette ist, die nichts anderes ist als ein Selbstwertproblem. Erinnern Sie sich noch, vielleicht gibt es jemanden unter uns, der hier ein Raucher ist, wie Sie angefangen haben zu rauchen? Warum hat man angefangen? Warum rauchen Jugendliche?
Der Gesellschaft.
Damit sie dazugehören und damit sie eben auch die Frau von Welt und der Mann von Welt sind, damit sie also auch männlich oder Selbstwertproblem letztlich. Oder die Drogen bis hin zum Alkohol und zu den harten Drogen, genau dasselbe Problem. Letztlich ist es mein eigenes Selbstwertproblem. Die Anpassung, genau dasselbe. Es gibt Leute, die passen sich an die anderen an und machen alles, was die anderen wollen. Das geht bis hin zur Mode. Man muss die neueste Frisur haben, man muss das neueste Kleid haben. Warum? Damit man dazugehört. Weil wenn man dazugehört, ist man was wert. Wenn man nicht dazugehört, ist man Außenseiter. Und das möchte man nicht sein. Oder die Aggressivität zum Beispiel ist ja auch letztlich ein Selbstwertproblem. Wenn ich nämlich einen niedrigen Selbstwert habe und den anderen da oben sehe, dann muss ich, damit ich überleben kann, den anderen schlechter machen, damit ich wenigstens ein bisschen wertvoll bin. Was macht man? Indem wertet man den anderen ab. Man findet schon irgendetwas Schlechtes, um ihn dann schon so drunter zu machen, damit ich ein bisschen drüber bin, wertvoll bin. Oder, auch sehr interessant, bitte beachten Sie das, die Neigung zu Extremen. Das kann in der Religion sein, die Neigung zu Extremen, die Rechten oder die extrem Fanatischen oder wie nennt man sie auch, die Konservativen, haben Sie schon was gehört davon? Konservativ? Das ist alles letztlich ein Problem des Selbstwerts. Denn in dem Augenblick, wo ich extrem bin, wo ich anders bin, werde ich beachtet. Dann reden sie über mich. Wenn ich so lebe, dass die anderen sich aufregen, das ist ein typisches Beispiel, ist die Jugend. Wenn sie da so einen grünen Haarschopf haben, rechts und links eine Glatze, dann ist das nichts anderes als ein Hilfeschrei ihrer Seele. Ich habe ein Problem mit mir selbst. Wir kämpfen aber gegen die grünen Haare an und vergessen, wo das Urproblem eigentlich ist. Auch die Neigung zu Extremen hat ihren Ursprung im Selbstwertmangel. Man versucht das auszugleichen, indem man halt dann sagt, schau, ich bin jetzt, jetzt sage ich ein hartes Wort, ich bin jetzt vegan. Ich tue jetzt überhaupt keine Milch mehr trinken, kein Ei mehr trinken und jetzt bin ich also ganz was Besonderes. Das kann auch ein Problem sein in meinem eigenen Leben. Das erzähle ich Ihnen deshalb, weil ich aus eigenem, wollte ich gerade fragen, kennen Sie diesen jungen Mann? Ja, Sie werden es nicht glauben, ich war einmal ein blond gelockter Jüngling. Und ich habe ein Problem gehabt. Zu meiner Zeit waren Locken für Jugendliche out. Man war damals in, wenn man gerade Haare hatte. Und ich hatte Naturwellen, ich hatte Naturlocken, da kommt es noch nicht so raus, aber erst wenn ich ein bisschen größer geworden bin. Und jetzt hatte ich ein Problem, meine Haare. Wie kriege ich die wieder gerade? Ja, was glauben Sie, was ich alles unternommen habe? Ich habe mit Haarnetzen geschlafen. Ich habe mir Zuckerwasser ins Haar geschmiert, damit es ja gerade wird und dass das Haar ja gerade bleibt. Und kaum ist dann ein paar Stunden vergangen und die Luftfeuchtigkeit hat sich wieder eingestellt, haben sich die Haare wieder eingeriegelt. Ich war unglücklich und Sie sehen das Endresultat. Ich wollte gerade Haare haben. Ich konnte mich nicht annehmen damals und ich hatte versucht, alles was ich nur konnte, damals hatte man noch nicht so viele Haargels wie heute, dass man das so hinbringt, so halb, um eben so zu sein wie die anderen. Und ich möchte Sie hinweisen, dass das letztlich unser Urproblem ist und es ist wichtig, dass wir dorthin kommen, dass wir sagen können, der, der ich bin und so wie ich bin, kann ich mich annehmen. Und so kann ich mich schätzen, wertschätzen und lieben. Erkenne dich selbst. Und das ist etwas, was wir heute miteinander ein bisschen besprechen wollen. Wenn wir uns selbst erkennen wollen, wenn wir unseren Wert erkennen wollen, wenn wir wissen wollen, wer wir sind und was wir sind, dann müssen wir die Frage stellen, woher kommen wir? Das ist letztlich eine wichtige Frage. Und ich werde Sie jetzt auf etwas hinweisen, was für mich sehr wichtig geworden ist. Es ist wichtig, dass wir wissen, woher wir kommen. Ohne auf dem Pferd, da kann man ja auch rechts und links runterfallen, auf der einen Seite runterzufallen, geht es darum, dass wir jetzt nicht unserem Aussehen, wie soll ich sagen, zu viel Beachtung schenken. Ich will Sie auch jetzt nicht mit irgendwelchen Illusionen nach Hause schicken und sagen, ja, Sie müssen sich einreden, Sie sind gut, Sie müssen zehnmal sagen, ich bin ein Champion, Sie müssen sagen, wenn Sie sich in den Spiegel schauen, ich bin schön, ich bin die Schönste und was weiß ich, was heute Psychologen und sonstige Leute, positive Denker Ihnen anbieten, das bringt es nicht. Und darum geht es auch nicht. Ich möchte Ihnen keine rosarote Brille aufsetzen und sagen, es ist eh alles in Ordnung. Es geht nicht darum, dass wir jetzt unserem Aussehen zu viel Wert beimessen, aber es geht darum, dass wir uns einmal ganz bewusst betrachten sollten. Und das ist meine Bitte an Sie und auch vielleicht gleichzeitig eine Hausaufgabe. Wenn Sie in den Spiegel schauen, dann machen Sie das einmal ganz bewusst. Schauen Sie sich einmal bewusst an, beachten Sie sich, beobachten Sie sich einfach einmal und Sie werden auf gewisse Tatsachen kommen, die Ihnen helfen werden, sich selbst annehmen zu können. Ich möchte das an einem Beispiel festmachen. Wenn Sie sich vor dem Spiegel betrachten, dann dürfen Sie eines wissen, Sie sind geschaffen. Und das möchte ich ganz bewusst sagen, weil das Problem des Selbstwertes ist heute sehr, sehr oft ein Problem unseres Denkens und unserer Einstellung. Wenn Sie, und das lasse ich Ihnen natürlich, ich will es Ihnen nicht wegnehmen, glauben, dass Sie ein Zufallsprodukt sind, so ein Auswurf einer Ursuppe, jetzt bist du halt da, zufällig, dann wirst du sicher keinen Wert in dir finden. Dann wirst du vielleicht auch im Menschen und auch im Tier oder was auch immer wenig Wert sehen und sagen, das nehme ich halt irgendwo her und mit dem mache ich Versuche und was auch immer. Und letztlich leben wir nach diesem Prinzip heute. Der Mensch ist eigentlich fast nichts wert. Schauen wir uns doch einmal den Wert des Menschen an. Und das ist sehr interessant. Charles Darwin, wir leben ja jetzt im Darwin-Jahr. Sie haben ja sicher schon da und dort was gehört, wo er gesagt hat, der Mensch ist und auch die Natur entwickelt, hat sich entwickelt. Aber dieser Charles Darwin sagt selber, und das Zitat hören Sie leider nicht, und das sollten Sie aber wissen, das finden Sie in seinem Buch Origin of Species auf Seite 167, die Vorstellung, sagt Darwin, obwohl er der Vater der Evolutionstheorie genannt wird, sagt er Folgendes, die Vorstellung, dass das menschliche Auge sich mit all seinen unnachahmlichen Vorrichtungen, Nämlich, dass sie sich einstellen kann, die Schärfe auf verschiedene Distanzen, die Regelung verschiedener Lichtstärken und die geniale Möglichkeit der Korrektur sphärischer und farblicher Abweichungen durch natürliche Auslege entwickelt haben soll, scheint mir, und ich bekenne das in aller Deutlichkeit, im höchsten Grade absurd. Das heißt, er hat sich damit selber widersprochen und hat gesagt, es gibt's gar nicht, dass wir selbst entstanden sind und entwickelt sind. Denn dieses Auge, als Beispiel nur, ist so wunderbar konzipiert, so faszinierend in seinen Zusammenhängen, das kann nicht von selber entstanden sein. Sagt Darwin selber, und ich möchte das uns ans Herz legen, dass wir diese Gedanken doch ein bisschen teilen, auch mit Leuten, die heute in diesem Jahr Darwins vielleicht zu sehr auf die Evolutionstheorie pochen. Überlegen Sie sich doch einmal, wir sind wirklich geplant und gewollt. Als Beispiel. Keiner von uns, egal wer auch immer es ist, wird sagen, das ist, nimmer ist das Beispiel einer Uhr, einer Schweizer Präzisionsuhr, ein Zufallsprodukt, oder? Wird doch niemand sagen, das ist zufällig zusammengehüpft, hat sich langsam irgendwo selbstständig entwickelt. Nein, wir sagen, es ist ein Wunderwerk der Technik. Ja? Jetzt habe ich die Frage an Sie, haben Sie die Technik schon einmal gesehen? Wunderwerk der Technik. Wer ist die Technik? Na? Der Mensch, ganz richtig. Und wenn man so diese Fernsehsendungen anschaut, Universum zum Beispiel, nicht, da heißt es immer, ein Wunderwerk der Natur. Wer ist die Natur? Verstehen Sie? Also auch da sind wir ja stolz. Wir sind ja stolz, dass wir das gemacht haben. Und ich muss Ihnen sagen, egal was Sie hier sehen in diesem Raum, ob das der Projektor ist, ob das die Lampe ist, ob das jetzt das Pult ist oder was auch immer es ist, mein Anzug ist, die Schuhe sind, die Bank ist, nichts, was wir sehen, ist von selber entstanden. Und nehmen Sie doch einfach ganz ernstlich diese Gedanken wahr. Das ist doch, wir sind doch stolz darauf, dass wir sagen, schau, das habe ich gemacht. Das ist ein Werk, das ich geschaffen habe. Keiner wird sagen, was haben wir da für einen Zufall, dass das da sich da zufällig entwickelt hat, ist absurd. Wird keiner überlegen. Aber wenn Sie sich selber betrachten, sind Sie ja noch viel, viel komplizierter, viel, viel wertvoller als zum Beispiel ein Computer. Ja, und wie gehen wir mit einem Computer um? Und wie gehen wir oft mit uns selber um? Und vielleicht sollten wir da ein bisschen nachdenken. Es geht also darum, dass wir erkennen, dass das Geschöpfe sind, geschaffene Dinge sind und dass wir hier auch in der Natur heute mehr und mehr auch von Fachleuten und von Professoren und Doktoren nicht mehr von Zufällen sprechen, sondern, haben Sie das schon mal gehört? Von Intelligent Design. Das ist interessant, dass die hohe obere Schichte nicht mehr davon spricht, dass das Ganze zufällig entstanden ist, was Natur heißt. Das ist eher die Mittelschicht und die untere Schicht, die noch daran glaubt. Aber eigentlich spricht man heute mehr und mehr von intelligenter Schöpfung, von intelligentem Plan, weil das einfach nicht von selber entsteht. Ich habe mir jetzt, es fasziniert mich, ich beobachte mich selber, ich habe mir vor einem Jahr ungefähr bei dem Baumschneiden, ich habe so einen großen Baumstamm, einen großen zersägt mit der Motorsäge und da war ich halt nicht sehr klug, ich habe zwar sehr dicke Arbeitsschuhe gehabt und hatte meinen Fuß unter der großen Scheibe, so 60 cm, die ich da abgetrennt hatte und da fällt mir dieser Wurzel voll auf meinen Zehen. Na, was das für Schmerzen gewesen sind, könnten Sie sich vorstellen. Und ich hatte gehofft, dass der Nagel drauf bleibt. Aber nach drei Wochen, ist er so blau geworden und ist dann abgegangen. Und was mich so fasziniert, ist das zu beobachten, wie der Nagel wieder gewachsen ist. Wie sich das alles wieder selbstständig hergestellt hat, das ist so faszinierend. Es braucht ungefähr ein Jahr, bis er wieder voll da ist. Aber kennen Sie einen Computer, irgendetwas, was sich selber wieder repariert, wenn es kaputt geworden ist? Es wäre doch toll, was, wenn das einer erfände, etwas, was kaputt ist, ein Auto nach einem Unfall, und wenn es ein Jahr braucht, dass es sich wieder selber herstellt. Wie stolz würden wir sein, wenn wir das zusammenbrechen, nicht? Keiner würde sagen, mach, das ist zufällig entstanden. Also meine Bitte an Sie ist die, wenn Sie sich in den Spiegel schauen, betrachten Sie sich einmal von dieser Seite, dass Sie ein Wunderwerk eines Schöpfers sind. Das hat jetzt nichts mit einer Religionsgemeinschaft zu tun, sondern einer grundlegenden Einstellung. Ein Beispiel. Haben Sie etwas an diesem Kind auszusetzen? Schauen Sie sich das Kindchen an. Ist das nicht ein nettes Mädchen? Haben Sie da was auszusetzen? Gell? Wunderbar. Haben Sie etwas von diesem Fötus auszusetzen? Ja, er ist noch nicht ganz vollkommen ausgereift, aber in jeder Phase ist er ein Wunderwerk, dieser Fötus. Warum fangen Sie an, bei sich selber etwas auszusetzen, wo Sie vielleicht dann schon 10, 20, 30, 40, 50 Jahre alt sind? Merken Sie etwas? Was ich Ihnen sagen möchte ist, wir sind ein Wunder und das sollten wir uns wirklich ganz bewusst machen. Es geht jetzt nicht um irgendein positives Denken, ein Einbilden irgendwelcher Sachen, die nicht stimmen. Es geht wirklich um ein Bewusstmachen einer Tatsache. Ich meine, Sie sind etwas Besonderes. Ich habe jetzt vor einiger Zeit ein Buch bekommen von meiner lieben Frau, weil ich das einmal in der Bibliothek so spannend durchgeschaut habe und ich habe so nebenbei gesagt, Mann, das wäre klasse, das Buch. Auf einmal habe ich es zu Weihnachten schon bekommen. Das ist Liebe, gell? Wenn man den Wunsch von den Augen abliest, man weiß, was der andere möchte und schon kriegt es. Und da habe ich dieses Buch bekommen von der Entstehung eines Kindes. Nicht deshalb, weil ich nicht wüsste, wie es funktioniert, aber es ist faszinierend, wenn man sich das einmal bewusst macht. Stellen Sie sich doch einmal vor, Bernhard Ludwig sagt das ja auch in seinen Kabarets, da gibt es 100 Milliarden Spermien. Es ist ja ein wahnsinniges Wunder, wie eine Eizelle und ein Spermium zusammenkommen. 100 Milliarden Spermien und eine Eizelle. Und jetzt machen Sie sich das einmal bewusst. Ich habe das aus dem Buch ein bisschen heraus, weil mich das so fasziniert, was da alles passiert. Du hast gegen 100 Milliarden gewonnen. Müssen Sie sich das vorstellen? Da ist eine Samenzelle, die ist, und das ist auch interessant, wenn man das beobachtet einmal, eigentlich sehr alkalisch und kommt in einer sauren Umgebung jetzt heraus, das ist also in dem Inneren der Frau, und sollte gegen sämtliche Probleme ankämpfen. Es ist interessant, das einmal zu beobachten. Ich habe also jetzt nicht die Zeit, das Ganze zu erklären, wie das alles funktioniert, aber es ist tatsächlich so, dass in der Zeit, wo er der Same die Eizelle erreichen sollte, über wahnsinnige Hindernisse muss, bis er dorthin kommt. Sie müssen sich das vorstellen, die Eizelle ist ungefähr so dick, wenn man sie vergleicht, die Samenzelle wie ein Stecknadelkopf, ist die Eizelle ungefähr so ein faustgroßes Ding und die Samenzelle muss die Eizelle finden, ungefähr in einer Strecke Calais-Dover, untertunnelt. Und das weißt du nicht, es gibt ja zwei Eileiter, in welchem Eileiter das Ei ist. Und dann geht's los. Und dann musst du versuchen, jetzt die 60 bis 90 Minuten zu überwinden, um zum Ei zu kommen. Es ist faszinierend, das einmal so richtig durchzuschauen von der fachlichen Seite her, wie das Ei dann von dieser Samenzelle befruchtet wird. Da sind dann noch vielleicht 10 andere, die das auch noch geschafft haben. Aber dann in dem Augenblick, wo die Samenzelle mit dem Ei zusammenkommt, gibt es einen ganz besonderen Mechanismus, wo dann die anderen nicht mehr rankommen. Und Sie haben gewonnen. Ja, Sie haben gewonnen gegen 100 Milliarden anderen. Manche Einsteins haben ins Gras gebissen, Sie haben gewonnen. Goethes haben ins Gras gebissen, Sie haben gewonnen. Das ist doch was Besonderes. Überlegen Sie sich doch einmal das. Und das ist das nächste Wunder, nicht? Eine Eizelle, eine Samenzelle und auf einmal werden die beiden eine Zelle. Und diese eine Zelle teilt sich in zwei. Die zwei werden vier, die vier werden acht, die acht werden 16. Und auf einmal weiß eine Zelle, ich werde eine Nase. Die andere Zelle weiß, ich werde ein Herz. Die nächste Zelle weiß, ich werde der rechte Fuß. Die andere Zelle weiß, ich werde der linke Fuß. Überlegen Sie sich doch das einmal. Und jede Zelle hat einen genetischen Code. Und das funktioniert alles nach gewaltigen Gesetzen ab. Und ich möchte Sie hinweisen darauf, Gesetze brauchen immer einen Gesetzgeber. Ordnungen kommen nie von selber, oder? Liebe Hausfrauen, wird die Küche von selber ordentlich? Ordnung muss man immer machen. Auch wenn man Millionen von Jahren wartet, wird die Küche besser und sauberer? Alles klar. Also bitte, bedenken Sie das. Es geht nicht um Evolution, es geht um gewaltigen Plan und gewaltige Schöpfung. Und mir geht es darum, dass Sie eines verstehen. Wenn Sie in den Spiegel schauen, dann vergessen Sie nie, dass du lebst, war keine eigene Idee und dass du atmest, keinen Schluss von dir. Dass du lebst, war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du und niemand lächelt, so wie du es gerade tust. Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und deine Augen hast alleine du. Du bist reich. Egal, ob mit oder ohne Geld, denn du kannst leben. Und niemand lebt so wie du. Du bist gewollt. Kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du. Und das Faszinierende an der ganzen Sache ist, dass jeder so ein Individuum ist, so einzigartig ist, so einmalig ist. Und das machen Sie sich bewusst, wenn Sie sich in den Spiegel schauen. Alleine der Fingerabdruck sagt es Ihnen, es gibt keinen zweiten auf dieser Welt, der denselben Fingerabdruck hat. Aber das ist noch oberflächlich. Der genetische Code ist noch viel konzipierter und viel komplizierter. Es gibt keinen zweiten auf dieser Welt, der denselben genetischen Code hat wie Sie. In der Kriminologie und in der Technik kann man heute herausfinden, wenn man ein Haar von Ihnen irgendwo gefunden hat, weiß man, dass das Ihr Haar war und nicht eines von mir. Allein diese Zellen, die ihren Code haben, zeigen an, dass sie einzigartig und einmalig sind. Und jetzt kommt's. Alles, was einmalig und einzigartig ist, ist wertvoll, oder? Da kam ein Mann einmal ins Hotel und hat nicht aufgepasst und hat mit seinem Koffer eine Vase umgeworfen. Der Hotelier schreit auf und sagt, ach, was machen Sie denn da? Sagt er, machen Sie sich keine Sorgen, was kostet die Vase? Sagt er, die können Sie nicht zahlen, die gibt es nur einmal auf dieser Welt. Sie sind einmalig. Sie sind einzigartig. Und wenn Sie sich in den Spiegel schauen, dann sagen Sie sich deutlich, vergiss es nie, du bist ein Original. Und meine Bitte an Sie ist die heute Abend, machen Sie keine Kopie aus sich. Wenn Sie ein Original sind, dann sind Sie einzigartig, dann kann man Sie nicht kopieren. Kein Mensch kann also deshalb, und darum ist es so wichtig, dass ich das weiß, für mich ein Vorbild sein, in dem Sinne, dass ich sage, ich möchte so sein wie der oder wie die, weil ich einmalig bin und keine Kopie. Ja, deshalb meine Bitte an Sie, wenn Sie sich das bewusst machen, machen Sie sich nicht abhängig von den anderen. Machen Sie sich nicht abhängig von dem, was die Menschen sagen, was die Nachbarn sagen, was die Politik sagt, was auch immer es ist. Helfen Sie mir doch ein bisschen. Was sind denn heute die Wertmaßstäbe eines Menschen? Warum sind die Menschen heute im Auge der anderen wertvoll? Reichtum. Was noch? Bitte?
Sportler.
Dass er sportlich ist, gesund ist, agil ist. Ja, was noch?
Schönheit.
Schönheit. Was noch? Was macht den Menschen heute so wertvoll?
Diplome.
Ja, Diplome, dass er was vorweisen kann.
Geld und Besitz.
Ja, Reichtum, Besitz. Was war das?
Der Beruf.
Ja, der Beruf, genau. Also einige haben wir schon zusammengefasst. Schönheit, Intelligenz, Leistung, das haben wir noch nicht gesagt, nicht? Jemand ist was wert, weil er was leistet. Und wenn er dann älter wird, heute haben wir mit einem lieben Mann gesprochen, er ist Türke, er ist, glaube ich, über 50 Jahre alt, seine Firma ist eingegangen, er ist unvermittelbar. Er hat kann nichts mehr. Was soll er? Muss er warten auf die Pension. Man kann ihn nicht mehr brauchen. Muss sich vorstellen, wie arm dieser Mensch ist. Er bringt es nicht mehr. Reichtum. Und ja, das haben sie mir nicht gesagt. Jugend. Ist doch heute auch so, nicht? Wenn er jung ist, ist er mehr wert als alter. Oder gesunder ist mehr wert als ein Kranker. Behinderte sind heute oft keine wertvollen Menschen. Aber sehen Sie, woran misst man den Wert des Menschen? Und das möchte ich Ihnen heute ein bisschen deutlich machen und vielleicht wird es Ihnen helfen. Sie sind deshalb nicht wertvoll, weil Sie reich sind. Sie sind deshalb nicht wertvoll, weil Sie etwas können. Ist ein Mensch im Rollstuhl, der nicht mehr alles kann, nicht mehr wertvoll? Ist das kein wertvoller Mensch? Der Wert des Menschen muss also woanders liegen, als im Reichtum und in der Schönheit. Und jetzt machen wir ein Experiment. Ich zeige Ihnen etwas. Ich zeige Ihnen jetzt einen kleinen kurzen Film. Und ich zeige Ihnen, was es heißt Schönheit. Da gibt es ja so viele Leute, die meinen, oh, so schön wie die da am Plakat, so möchte ich sein. Und ich bin ja nichts wert, weil ich nicht so schön bin. Jetzt zeige ich Ihnen einmal, was Wahrheit ist. Denn wir werden ja alle nach Strich und Faden belogen. Schauen Sie sich den Film jetzt einmal gut an. Sie werden jetzt sehen, was man aus einer Frau macht. Ja? Sie sehen da jetzt eine Dame, die jetzt schön gemacht wird. Jetzt sitzt sie im Finstern, man sieht gar nichts. Jetzt kommt sie ins Licht. Ja? Jetzt sehen Sie sie, sie wird aber erst ins richtige Licht gerückt. Jetzt kommt das richtige Licht. Und jetzt fängt man an, sie zu manipulieren. Sie wird jetzt frisiert, jetzt kommen die Haare richtig hin, sie wird geschminkt und Sie sehen schon, wie sich die Frau verändert. Und nachdem sie also jetzt gestylt wird, man nennt das also jetzt stylen, geföhnt und frisiert wird, ist sie eine recht schöne Frau. Und jetzt kommt es aber erst, jetzt kommt sie in den Computer. Und jetzt macht man aus ihr einen längeren Hals. Die Augenbrauen werden verändert, die Haare werden verändert, die Augen werden ein bisschen hochgezogen und dann kommen sie aufs Plakat. So, und Sie sehen diese Frau und sagen, so schön möchte ich sein. Wissen Sie, was das ist? Illusion, denn die Frau gibt es gar nicht. Verstehen Sie? Was heute unter Schönheit den Menschen dargestellt wird, ist eigentlich ein Märchen. Oder wenn Sie dann in den Katalog hineinschauen und sagen, also das Kleid, das muss genauso schön sein bei mir. Das passt hinten und vorne nicht, wenn Sie es kaufen. Warum? Weil die im Katalog, das müssen Sie ja sehen, wenn Sie von hinten anschauen, mit Tesafilm zusammengeklebt ist, damit es so richtig passt, das ist ja alles nur Schmäh. Was die alles bei dem Shooting unternehmen, damit die Frau so schön ist, das müssen Sie sich einmal vor Augen stellen. Und wir nennen das Schönheit, und das ist für uns jetzt das Ziel, an das wir glauben und das, was wir unbedingt möchten. Ich möchte einfach Ihnen zeigen, dass das nichts gilt. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie an dieser Schönheit sich eigentlich nicht festhalten und festbeißen. Ist das verständlich? Ich wäre so gern wie du. Haben Sie sich das nicht auch schon manches Mal gefragt? Aber ist das nicht ein typisches Bild, das wir schon in der Kindheit gehabt haben? Was der andere hat und was der andere ist, ist immer interessanter als das, was ich habe. Immer interessanter gewesen, schon im Sandkasten. War das Auto oder das Schaufel, das der andere hatte, viel interessanter als dein Kübel, das du hattest. Das war schon immer so, dass wir es als ungerecht empfunden haben, der andere hat immer was Besseres. Der kriegt das bessere Essen, der kriegt mehr vom Kuchen oder was auch immer es ist. Wissen Sie, was den Menschen reif macht? Und Sie können jetzt das Seminarbuch auch dann hernehmen, und da haben Sie dann auf Seite 95 sehr wertvolle Hinweise zu diesem Gedanken. Der Heranwachsende muss lernen, dass es im Leben nicht immer gerecht abläuft. Wir sind stets von Menschen umgeben, die erfolgreicher sind, schöner sind, schlanker sind, größer sind, intelligenter oder vielleicht sogar scheinbar glücklicher sind. Der Blick auf den Erfolg des anderen ist aber unser Problem. Weil da Neid aufkommt, und der Neid ist einer der größten Bremsen in unserem Leben, der Neid führt uns selber in die Isolation. Wenn wir anfangen, den anderen zu beneiden und zu sagen, das hätte ich auch gern, das ist eigentlich Unreife. Das ist Kinderkram, das ist noch Sandkastenproblem. Und ich hoffe, wir sind schon erwachsen. Merken Sie, dass Erwachsensein nicht unbedingt Reife heißt? Dass man auch der Sandkasten einfach ein bisschen größer wird und das Auto des anderen jetzt mehr beachtet als das eigene Auto oder die Frau des anderen interessanter wird als die eigene Frau. Wir merken plötzlich, dass wir, obwohl wir erwachsen worden sind, noch lange nicht reif sind. Und so geht es also darum, dass wir diese Reife erleben dürfen, dass wir sagen können, jawohl, es gibt schönere Leute, es gibt reichere Leute, es gibt Leute, die was besser können. Aber ich kann mich so annehmen, wie ich bin. Und ich freue mich, dass ich das habe, was ich habe. Und ich kann dafür dankbar sein. Und ich kann mich bescheiden. Das ist etwas, was den Menschen reif macht. Das Problem Neid, ich möchte das haben, was der andere hat, oder ich muss noch mehr haben, als der andere hat, ist unser Problem. Es bremst uns, dass wir überhaupt Erfolg haben. Wir werden dann erst keinen Erfolg haben. Denn wenn man den anderen den Erfolg nicht gönnt, die Leistungsfähigkeit, den Verstand und die Kreativität, dann letztlich werden in unserem Leben beeinträchtigt. Man könnte sogar sagen, wir stehen uns selber im Weg. Weil wir immer auf den anderen schauen und das nicht nützen und das nicht genießen, was man hat. Und das ist ein Problem der Werbung, nicht? Kaum hast du das neueste Modell gekauft, hast ja gar keine Zeit, es zu genießen, denn es ist schon wieder alt und du musst schon wieder das Neueste haben. Und so hetzt du von einem Modell zum anderen und kannst gar nicht wirklich genießen, was du hast. Und somit ist dieser Gedanke des Neides nicht nur ein Problem, das die Mediziner aufzeigen oder die Psychologen, sondern auch dieses alte Bibelbuch schon aufzeigt. Und ich möchte Ihnen das zeigen. Der weise Salomo, sprichwörtlich, der jetzt vor 3000 Jahren gelebt hat, hat einmal geschrieben, wer gelassen und ausgeglichen ist, lebt gesund. Eifersüchtige werden von ihren inneren Gefühlen zerfressen. Also es geht darum, Gelassenheit an den Tag zu legen und sich am Erfolg des anderen freuen zu können. Und zu sagen, du, ich find's toll, dass du zwei Auto hast. Muss da zweimal Steuern zahlen. Ich möchte Ihnen diesen G-Faktor mitgeben, ja? Dieser G-Faktor. Hören Sie auf, sich immer mit den anderen zu vergleichen, Hören Sie auf, damit sich über Äußerlichkeiten aufzuregen. Lassen Sie sich von dem verändern, der Ihr Leben ins Leben gerufen hat, der Sie geschaffen hat. Dieser G-Faktor, nämlich diese Gelassenheit oder Geborgenheit. Es muss doch wunderschön sein, wenn man sich ein bisschen mit dem Universum beschäftigt. Und ich möchte Sie ermutigen, jetzt wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber es gibt Abende, wo Sie den Sternenhimmel betrachten können. Wie wunderbar und gewaltig groß das Universum ist. Man muss sich das ein bisschen bewusst machen. Aber das kann man nur, wenn man diese Großen und diese Weiten ein bisschen ins Kleine überträgt. Nicht? Müssen Sie sich vorstellen, in Graz, da habe ich einmal so ein Planetarium besucht und da gibt es so ein Modell unseres Sonnensystems. Nicht? Die Sonne ist da ungefähr so ein faustgroßer Ball und so ungefähr 1,5 Meter von der Sonne weg ist ein Stecknadelkopf. Das ist die Erde. Dann gibt es ein paar Meter weiter den nächsten Planeten und vielleicht so ungefähr 500 Meter weiter unten ist dann der Pluto. Auch wieder so ungefähr wie der Daumen. Dann steht ein Tafelchen, ein Täfelchen drunter. Wissen Sie, wo der nächste Fixstern ist? In Paris. Und dazwischen ist nichts. Der nächste Fixstern in Paris. Wenn man das Modell so aufbaut. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, welche gewaltigen Weiten und Größen dieses harmonische, gewaltige All darstellt. Mit einer Ordnung, wo man den Ausdruck dann hört, Kinder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Einer, der Sie lieb hat, einer, der Sie wertschätzt. Und wenn die ganze Welt Sie vergisst und sagt, Sie sind nichts wert, denken Sie daran, da ist einer, der hat sie gemacht. Unser Sinn und unser Wert hängt nicht an dem, was wir haben, nicht an dem, was wir an Bankkonto oder Schönheit sind, sondern an dem, dass wir existieren. Wir sind geplant, wir sind gewollt, wir sind geliebt, wir sind wertvoll. Und das ist nicht eine Einbildung, sondern eine Tatsache, die wir uns vor Augen stellen dürfen. Oder für diejenigen, die ein bisschen ein Herz haben für geistliche Dinge, möchte ich noch auf einen Gedanken hinweisen, zusätzlich noch. In Österreich ist es faszinierend, dass fast an jeder Ecke ein Kruzifix steht. Haben Sie das schon einmal so gesehen? Beim Spazierengehen, dort ist ein Kruzifix oder in die Wohnungen sogar hängend. Was sagt Ihnen so ein Kruzifix, wenn Sie vorbeigehen? Gar nichts mehr, gell? Das ist vielleicht irgendwie so ein altes, überkommenes, traditionelles Zeichen. Ich möchte Sie hinweisen, bleiben Sie mal stehen und denken Sie mal drüber nach, was so ein Kruzifix eigentlich ausdrückt. Nämlich, es sagt Ihnen, dass einer für Sie da ist, der Sie so lieb hat, dass er sogar sein Leben für Sie gegeben hat. Und ein bekannter Psychologe, Ernst von Nieden, sagt in seinem Buch Sprechstunden mit dem eigenen Ich, das gibt es leider nicht mehr, es ist ein uraltes Buch, Seite 37, es ist 1940 herausgekommen, dieses Wort, ist Gott für mich, wer mag wider mich sein, ist mit Kraft so erfüllt, dass man das Leben meistern kann und alle Traurigkeit überwinden kann. Es ist ein Kulturfaktor und eine Voraussetzung für den Erfolg. Dieses Zeichen sagt Ihnen, Sie sind nicht nur wertvoll, sondern Sie sind auch geliebt. Und ich glaube, dass das so wichtig ist für uns in dem Augenblick, weil wir unabhängig werden von den Umständen. Es könnte jemand hier sitzen, der sagt, keiner hat mich gern. Ich habe keine Mutter gehabt, die mich lieb gehabt hat. Ich habe keinen Vater gehabt, der mich lieb gehabt hat. Ich bin ganz allein. Und wenn Sie hier sitzen und sagen, ich habe niemanden, der mich lieb hat, dann denken Sie auch an dieses Zeichen. Er hat Sie so lieb, wie kein anderer Sie jemals lieb haben kann. Das hat nichts mit Religiosität zu tun, das hat nichts mit Bigotterie zu tun, das hat auch nichts damit zu tun, dass Sie jetzt missioniert werden, überhaupt nicht. Es geht darum, dass Sie sich Tatsachen bewusst machen. Theodor Beuve hat gesagt, wenn ich geliebt werde, ist es mir unmöglich, so zu bleiben, wie ich bin. Ich will mich ändern, bis ich der bin, den die Liebe haben will. Und das ist eine gewaltige Macht. Ich werde den ganzen Abend über die Liebe haben. Ich hoffe, Sie sind alle dann wieder dabei. Es wird der Freitagabend sein. Bringen Sie einen Freund und Bekannten mit. Es ist ein ganz gewaltiges Thema, das uns hilft, unseren Selbstwert wieder in den Griff zu bekommen. Wir sind also keine Dinge. Obwohl wir manches Mal miteinander umgehen, wie wenn wir Dinge wären. Die Männer nehmen die Frauen her, wie Gegenstände, brauchen sie und dann brauchen sie sie nicht mehr, dann stellen sie sie wieder weg oder verlassen sie diese. Wie Dinge behandeln wir uns. Wir sind aber keine Dinge. Wir sind Menschen. Wir sind auch keine Tiere. Manches Mal, muss ich sagen, haben die Menschen die Tiere lieber als die Menschen selbst. Und das ist ungesund. Ich denke da an einen Herrn, der hat mich gebeten, seiner Familie eine Eheberatung zu machen. Und er kommt mit seiner Frau nicht zurande. Und dann bin ich zu ihm nach Hause gekommen. Und dann sehe ich ihn, wie er mit seiner Schildkröte umgeht. Der hat die getätschelt und gehätschelt und mausi hin und mausi her. Und dann habe ich gesagt, wenn du mit deiner Frau ein bisschen nur so umgehen würdest wie mit deiner Schildkröte, brauche ich gar nicht kümmern. Manche lieben das Kätzchen viel, 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 viel mehr als den Mann. Das Kätzchen wird gestreichelt und der Hund wird geknuddelt und der Mann, er vertrocknet daneben. Also, wir sind mehr wert als Dinge, wir sind mehr wert als Tiere, wir wollen einander begegnen wie Menschen. Und das ist auch ein Sinn dieses Seminars, dass wir Menschen werden. Menschen, die den Wert im anderen wiedersehen. Und dass wir uns einander begegnen als Menschen, Menschlichkeit an den Tag legen und dementsprechend auch Qualität im Leben haben. Wenn Sie noch immer nicht überzeugt sind, dass Sie wertvoll sind, dann möchte ich Ihnen noch eine kleine Geschichte mitgeben, eine Illustration mitgeben, die mir sehr viel auch geholfen hat in diesem Sinn, nämlich eine Münze. Eine Münze kann verloren gehen, eine Münze kann im Dreck liegen, eine Münze kann im Samt und Seide liegen, wo auch immer sie liegt. Sie ist wertvoll. Der Wert dieser Münze liegt nicht in der äußerlichen Umgebung. Und wenn Sie die Münze ausgraben müssten aus dem tiefsten Schmutz, behält sie ihren Wert. Der Wert der Münze liegt nicht in dem Schmutz oder in dem Samt und Seide, wo sie liegt, sondern in der Prägung, die sie hat. Der Besitzer prägt hier der Münze seinen Wert ein. Und wenn das eine uralte Münze ist, mit einer ganz wertvollen Prägung, gibt es schon sehr viele, die viel Geld dafür zahlen. Und das möchte ich Ihnen als Bild geben. Wir haben eine Prägung. Wir haben einen Wert und unser Wert liegt nicht in dem, was wir sind, sondern in dem, dass wir sind. Wir sind ein Abbild dessen, der uns gemacht hat. Und das macht uns so wertvoll. Wir sind in seinen Augen wertvoll. Und das möchte ich auch ein bisschen ausdrücken. Ich kenne da einen lieben Freund, den ich einmal besucht habe. Und er hatte in seinem Wohnzimmer ein Bild hängen. Und ich habe mich lustig gemacht über dieses Bild. Es war ein Klacksgekratzle. Ich konnte mit diesem Bild nichts anfangen. Und ich hatte gesagt, warum hängst du dir dieses Bild da hinauf? Ich habe mich lustig gemacht. Ich habe den Wert dieses Bildes nicht erkannt. Und dann erzählte er mir, weißt du, ich habe diesen lieben Menschen, das war ein behinderter Mensch, betreut bis an sein Lebensende. Und als Dankbarkeit vor seinem Tod hat er mir diese Zeichnung gemacht. Sie ist in meinen Augen wertvoll. Ich hatte den Wert nicht erkannt, aber ich habe mich revidieren müssen. Und ich denke, genau das ist es, dass wir verstehen, der Wert liegt nicht in Gold und Silber, sondern in vielen anderen Dingen. Und besonders möchte ich Sie ermutigen, wir schätzen uns oft viel zu wenig. Wenn dann der Partner nicht mehr da ist, wenn dann der Vater, die Mutter, das Kind nicht mehr da ist, dann merkt man plötzlich, was wir in diesem Menschen gehabt haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt ein bisschen nachdenken über den Wert des Menschen und wir werden ganz anders miteinander umgehen. Des Menschen Einzigartigkeit. Jeder Mensch ist einzigartig, er ist ein Geschöpf und verfügt über ähnliche Fähigkeiten des Schöpfers. Wir können denken, wir können schaffen, wir können handeln, wir können entwickeln, wir können Verantwortung übernehmen. Das sind gewaltige Elemente, die kein Tier oder irgendwer anderer übernehmen kann, sondern das sind Elemente, die uns zu Menschen machen. Wir können Unternehmen leiten, wir können andere positiv beeinflussen. Das sind gewaltige Werte, die uns wertvoll machen. Ich habe eine Zeit lang in Graz bei Behinderten gearbeitet, habe ich meinen Zivildienst nachholen dürfen und da habe ich einige Fotos gemacht und dieser junge Mann, der lebt nicht mehr, er hat erlaubt, dass ich ihn hier abfotografiere. Es war ein persönlicher Freund von mir auch. Er hat Muskelschwund gehabt und erinnerte mich sehr an diese Geschichte von Mephibosheth. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, diese Geschichte. Mephibosheth war ein junger Mann, der in seiner Kindheit etwas Trauriges erlebte. Vielleicht müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Sein Vater war ein enger Freund des Königs von Israel. Und dieser König von Israel ist ein bekannter Mann gewesen, war David. Und sein Freund, sein enger Freund, das war Jonathan. Das war der Vater des Mephibosheth. Es ist aber was passiert im Laufe der Zeit. Er ist geboren worden als kleines Baby, da ist Krieg gewesen und die Amme, die musste mit dem Kind fliehen und hatte nicht aufgepasst und ist gestolpert und hat das Kind fallen lassen und seit der Zeit ist Mephibosheth ein behindertes Kind gewesen, ein behinderter Mensch gewesen. Verkrüppelt, in den Augen der Menschen nichts wert. Sein Vater ist gestorben. Und eines Tages ließ der König von Israel diesen Mann, diesen behinderten Mann kommen. Und er sagte zu Mephibosheth, weißt du, du wirst an meiner Königstafel den Ehrenplatz bekommen. Du sollst auf meinem Königshof einen ganz besonderen Ehrenplatz bekommen. Und der Mephibosheth hat sich selbst nicht verstanden, er hat die Welt nicht mehr verstanden. Er hat gesagt, König, wieso ich? Ich bin doch eine Schande für deinen Hof. Bin doch nichts wert. Und doch war er in den Augen des Königs etwas wert. Und wissen Sie warum? Der König sagte es ihm. Er sagte, Mephibosheth, du bist mir deshalb so viel wert. Nicht, weil du so viel kannst, weil du so reich bist oder so schön bist, sondern weil ich in dir meinen Freund Jonathan wiedersehe. Du bist ein Abbild meines Freundes. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir wertvoll sind, weil wir ein Abbild sind dessen, der uns gemacht hat. Und ich möchte Sie ermutigen, wenn Sie sich in den Spiegel schauen, machen Sie sich das einfach bewusst. Und das ist das Geheimnis, warum wir dann auch mit anderen ganz anders umgehen können. Denn wenn wir uns selbst annehmen können, wenn wir unseren Selbstwert erkennen, dann werden wir frei und sicher sein und den anderen auch anerkennen und ihm auch wertschätzen können. Wenn jemand in sich selbst unsicher ist, ja sich selbst nicht mag oder sogar ablehnt, kann er den anderen nicht lieben. Da liegt ein großes Geheimnis einer glücklichen Ehe, einer glücklichen Familie, einer glücklichen Gesellschaft. Wer seinen eigenen Wert erkennt, kann auch andere Wert schätzen. Deshalb möchte ich Sie hinweisen darauf, wir sind aufgerufen, uns gegenseitig im Ringen um das Wertgefühl zu unterstützen. Schätzen Sie den anderen doch ein bisschen wert. Wissen Sie, was mir so wehtut, ist oft, als Seelsorger komme ich immer wieder zu Beerdigungen. Und bei der Beerdigung, da wird dann eine Lobesrede über diesen Menschen, der da gestorben ist, losgelassen. Und das war der beste und der wertvollste Mensch. Und ich denke mir oft, wenn der das zu Lebzeiten gehört hätte, wäre er wahrscheinlich gar nicht gestorben. Wir tun nur kritisieren, den anderen schlecht machen. Und das ist was für ein Problem? Unser eigenes Problem. Wir wollen doch den anderen ein bisschen mehr Wert geben, Wertgefühl steigern. Und das ist unsere heilige Pflicht, weil der andere ein Geschenk an uns ist, das wir achten dürfen. Viele dieser Gedanken finden Sie in diesem Buch, aber auf Seite 63 und die folgenden noch viel, viel mehr zusätzliche Gedanken. Ich finde es ganz, ganz toll, dass Sie dieses Buch als Seminarbuch mit nach Hause nehmen können. Fangen Sie an, darinnen jeden Tag ein bisschen zu lesen. Sie bekommen neue Gedanken, neue Visionen für Ihr Leben. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einen Gedanken mitgeben meiner lieben Mutter, die vor kurzem gestorben ist, die ich sehr geschätzt habe und die mir vieles dieses Wissens, was ich Ihnen hier mitgebe, auch auf meinen Lebensweg mitgegeben hat. Sie hat einen Gedichtband geschrieben und da heißt es: Du brauchst nicht viel Worte, einem Menschen Freude zu machen. Schenk ihm nur ehrlich dein fröhliches Lachen. Du, das kann Felsen sprengen, es ist wahr. Auch die dunklen Wolken müssen weichen sogar. Es kostet nicht viel, ist aber Goldes wert. Und zu dir kommt's zurück, was du anderen beschert. Schau, auf der Welt gibt es sehr, sehr viel Schmerz. Darum lächle, schenk Freude und hab ein fröhliches Herz. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.